HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. Er steigt in brodelnde Vulkankrater, geht auf Tornadojagd oder erforscht gewaltige Höhlen, die kein Mensch zuvor betreten hat. Immer dabei seine Kamera, denn Carsten Peter ist Fotograf. Und zwar ein Extremfotograf und ein Abenteurer. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er hat zweimal den World Press Photo Award bekommen. Das ist der renommierteste Preis im Fotojournalismus. Und er wurde vor 2 Jahren zum besten Fotografen von National Geographic gewählt. Über seine ungewöhnlichen Expeditionen und das, was ihn antreibt, spreche ich jetzt mit Carsten Peter in HR Info, das Interview. Carsten Peter, das, was Sie als Fotograf auszeichnet, ist ja, dass Sie sich immer wieder in extreme Situationen bringen, um ganz besondere Fotos zu schießen. Ein ganz großes Thema sind ja für Sie die Vulkane. Da reicht es Ihnen aber nicht aus, einen Vulkan nur von außen zu fotografieren etwa, sondern Sie klettern gleich rein in so einen Krater, wo es unten schön brodelt. Das haben Sie gemacht bei einer spektakulären Expedition zu einem der gefährlichsten Vulkane der Welt, dem Nyiragongo, der liegt im Kongo. Und dieser Vulkan ist bekannt für seine gefährliche Lava, die er alle paar Jahre ablässt. Und Sie sind da einfach so in den Krater reingestiegen?
Ja gut, so einfach ist es auch wieder nicht. Immerhin war das mein 3. Anlauf für den Nyiragongo. Ich habe da quasi im Vorfeld natürlich viel Erfahrung gesammelt. Man steigt nicht leichtfertig in so einen Krater. Also das will alles wohl überlegt sein. Das hängt natürlich auch sehr von der ganzen Ausbruchscharakteristik ab. Es hängt sehr von der Routenfindung ab, denn diese Kraterwände, die sind extrem steinschlaggefährdet. Da gibt es also viele Teile, also von Terrassen, die förmlich, also ganze Teile, die abbrechen. Und das sind eigentlich die Probleme, die man dafür lösen muss.
Wie weit haben Sie sich denn da an die Lava rangewagt?
Ja, im Prinzip waren wir direkt am Lavasee. Also der Lavasee war erhöht. Das sind riesige Dämme gewesen im Prinzip, so von 10 bis 15 Meter Höhe in etwa, die ja den Lavasee wie so ein Swimmingpool auf der 3. Terrasse gehalten haben. Das heißt also, die Lava hat über einem gebrodelt. Man konnte nur nicht eben hineinschauen, ohne dass man diesen Wall bestiegen hat. Und dieser Wall war sehr steil. Und es gibt ja immer wieder so Spritzer von Lava, die da übertreten. Die haben dann so kleine, also wie so Murmeln im Prinzip so eine Art Rollsplit erzeugt. Es war also sehr schwer, diese Steilflanke hochzukommen. Aber ein unglaubliches Erlebnis, was einen wirklich tief im Innersten ergreift.
Ja, was haben Sie da empfunden?
Naja, man spürt seine, also diese Kleinheit, die man irgendwie als Mensch darstellt. Ja, man ist ein Fliegenschiss gegen diesen Vulkan und der müsste einfach nur mal rülpsen und man wäre weg.
Und dann wären Sie weg, ja. Angeblich haben Sie trotz der Hitze keinen Schutzanzug getragen. Ich weiß nicht, ob meine Informationen stimmen, aber da sind Ihnen doch die Schuhsohlen weggeschmolzen, oder? Wie war das?
Ja, das war ein Problem. Deswegen muss ich auch relativ schnell wieder umdrehen, denn ohne Schuhsohlen hätte also die ganze Expedition gefährdet werden können. Also man kann sich ja nicht bewegen in diesem scharfkantigen Material ohne Schuhe. Ja, also da merkt man auch wieder, wie wichtig Schuhe zum Beispiel, so simple Dinge wie Schuhe sind.
Ja, aber welcher Teufel hat Sie da geritten, da runter zu gehen? Also ging es Ihnen darum, ein spektakuläres Foto zu schießen, das noch keiner vor Ihnen gemacht hat, auch wenn Sie sich damit selber in Gefahr bringen?
Jein, also sagen wir so, ich habe eine unglaubliche Neugier und auch natürlich, also ich habe mich natürlich sehr lange, Jahrzehnte mit Vulkanen befasst. Ich weiß in etwa, wie weit ich mich vorwagen kann, wobei das immer sehr relativ ist. Man kann sich da natürlich verschätzen, aber man versucht es eben so einzuschätzen, dass man auf einer für einen persönlichen sicheren Seite sich bewegt.
Und Sie hatten überhaupt keine Angst? Also Sie haben eben beschrieben, Sie haben quasi diese rote Lavasuppe da vor sich hin blubbern sehen und es hätte jederzeit passieren können, dass das ausbricht.
Also sagen wir so, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte keine Angst gehabt, dann wäre das einfach falsch. Ja, natürlich hat man Angst. Also
ich würde es auch, ist das, was den Kitzel daran ausmacht, offenbar.
Ja, also es ist so eine, also ich würde es eher sagen, so eine Ehrfurcht. Also vor diesen unglaublichen Energien, die da frei werden. Ja, überhaupt das Prinzip des Vulkanismus, was man da am eigenen Leib erfährt. Also das sind Dimensionen natürlich, wenn man so eine Naherfahrung hat, die nochmal sehr viel größer sind, als wenn man das jetzt einfach so, naja, als Farbschauspiel so aus der Entfernung irgendwie wahrnimmt. Also ich denke mal, da gibt es noch viel tiefere Komponenten.
Aber Sie sind ja ein Fotograf mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Sie sind studierter Biologe. Auge. Es geht Ihnen also nicht nur um das Abenteuer, um den Nervenkitzel, um das Foto, sondern auch um die Forschung. Sie haben bei dieser Expedition zum Nyiragongo-Vulkan Wissenschaftler ja auch begleitet. Worum ging es denn dabei? Was wollte man dabei herausfinden?
Ja, komischerweise ist der Nyiragongo, obwohl er eigentlich relativ gut erreichbar ist, relativ schlecht untersucht. Denn es hängt damit zusammen, dass regelmäßig eigentlich die wissenschaftlichen Instrumente um den Berg, Seismometer oder so, geklaut werden von Kongolesen, die natürlich, ja, unheimlich, also sagen wir so, es gibt einfach ein Gefälle, ein Armutsgefälle dort, und die sind unglaublich Improvisationstalente, die dann jedes Solarpanel, jede Batterie, alles irgendwie umbauen für ihre Zwecke. Und insofern haben die Wissenschaftler einen schwierigen Stand. Und wenn die jetzt die Möglichkeit haben, sogar selbst aus dem Inneren des Kraters Proben zu bekommen, ist es sehr wertvoll. Und wie wir im Eingang schon erfahren haben, ist der Nyiragongo potenziell ein sehr gefährlicher Vulkan. Obwohl es jetzt ein roter Vulkan ist, also es ist eine fließende Lava, aber die ist eben so dünnflüssig und so heiß, dass sie sehr schnell unterwegs ist. Und es gab eben 2002 eine Eruption, die in Goma 4.500 Häuser zerstört hat, 14 Ortschaften.
Das ist diese Stadt, die am Fuße dieses Vulkans liegt.
Mhm. Genau, das ist die Stadt, die am Fuße des Vulkans liegt. Es gibt da auch noch eine andere Zeitbombe, das ist der Kivusee. Da lagern also über eine halbe Milliarde Tonnen von Gasen, Kohlendioxid und Methan in seinen Tiefen. Wenn das jetzt von der Lava gestört wird, kann es da zu riesigen Ausbrüchen kommen von den Gasen, und das würde potenziell 2 Millionen Menschen gefährden, die direkt im Umfeld da leben. Und sowas passiert alle 1000 Jahre in etwa.
Sie haben eben schon gesagt, Sie beschäftigen sich sehr gerne und schon sehr lange mit Vulkanen. Woher kommt dieses Interesse?
Das geht schon zurück auf meine Kindheit. Da habe ich wirklich jeden Vulkanartikel gefressen und alles, was an Bildmaterial irgendwie verfügbar war. Also diese Begeisterung.
Das Bildmaterial wollten Sie dann noch toppen mit eigenen Aufnahmen?
Ja, natürlich. Ich meine, nicht immer gelingt einem, alles zu toppen. Denn es ist ja auch irgendwie die Frage, wer am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Aber ich war immer fasziniert davon. Und ich war natürlich fasziniert von dem Leben der Menschen, die sich eben diesen Vulkan so annähern können. Und das hat sich halt irgendwie übertragen. Und ich habe das halt auf meine Weise dann fortgeführt und verfeinert.
Carsten Peter in HR Info, das Interview. Er ist einer der besten deutschen Fotografen weltweit. Sie sind mehrfach mit großen, wichtigen Fotopreisen ausgezeichnet worden. Und Sie arbeiten ja für das Magazin National Geographic. Für einen Fotografen ist das ja so eine Art Ritterschlag, wenn man dort Fotogeschichten veröffentlichen darf. Herr Peter, Ihr Spezialgebiet heißt Extreme der Natur. Wir haben gerade gesprochen über Ihre Leidenschaft für Vulkane. Als Sie sich beworben haben beim National Geographic, da haben Sie sich gerade mit dem anderen Extrem beschäftigt, mit Gletschern und mit Eishöhlen. Wo waren Sie denn da unterwegs?
Also ich war in den nördlichen Breiten unterwegs, also in Grönland, den Alpen, Island. Da gibt es viele Stellen, einfach da, wo es spektakuläre Gletscher gibt. Und mich hat ja auch wiederum das Innenleben der Gletscher interessiert. Also ich habe einen Artikel über Gletscherhöhlen gemacht und eben über Mulinen. Das sind im Prinzip riesige Schächte, und zwar die tiefsten Schächte im Eis, in der Erde, die wir da befahren haben in Grönland.
Da sind Sie rein mit Ihrer Kamera und auch wieder mit einem Team von Wissenschaftlern.
Ja, das sind meistens Expeditionen, die zusammen mit sehr erfahrenen, also meistens Höhlenforschern stattfinden.
Wie kommt man denn überhaupt in so eine Eishöhle rein? Also ich stelle mir das total glitschig vor. Wie kann man sich da überhaupt fortbewegen?
Also glitschig ist es eher nicht. Also man ist ja mit Steigeisen und Eisbeilen und so weiter unterwegs, und da hat man schon eigentlich einen recht guten Halt. Ohne Steigeisen, oder wenn einem das Steigeisen, wenn man das verlieren würde, da hätte man wirklich schlechte Karten. Ansonsten ist es Seiltechnik und natürlich, also wir sind auch getaucht in Gletschern. Dann Tauchtechnik vom Feinsten, weil man ja Vereisungsgefahr hat. Also ja, es ist eine große Bandbreite, aber ich versuche eben auch immer die Techniken so anzupassen, dass ich ein Optimum da raushole und dass man eben am weitesten davor dringt. Und im Prinzip sind Gletscher ja wie Chamäleons, die ändern sich jedes Jahr, sind auch plastisch, verfließen ständig. Also man hat ständig neue Formen und man muss eigentlich fast jedes Jahr die Situation neu erforschen.
Aber es ist ja interessant, Sie müssen als Fotograf nicht nur ein gutes Auge haben, sondern auch unglaubliche Outdoor-Fähigkeiten mitbringen, wie eben Klettern oder Tauchen. Wo haben Sie das alles gelernt nebenbei?
Ja gut, das ging natürlich auch so in der Jugend schon los. Also ich habe sehr früh angefangen mit dem Hüllenforschen. Und ja, da wird man natürlich von Erfahrenen erstmal mitgenommen und so allmählich wächst man da rein und eignet sich das natürlich an. Ja, verfeinert das mit der Zeit und baut es dann auch aus. Also ich habe das dann auch zum Beispiel an Vulkane angepasst oder eben auch im Eis. Das sind sehr unterschiedliche Verhältnisse von einer Kalkhöhle zum Beispiel.
Was finden Sie denn jetzt eigentlich reizvoller? Hitze bei den Vulkanen oder die Kälte der Gletscher?
Also da kann ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig entscheiden. Also ich finde nach wie vor beides sehr faszinierend. Und ja, ich habe eine Sehnsucht nach beidem. Also vielleicht ist es auch die Abwechslung, die mich reizt.
H-Info, das Interview mit dem Fotografen und Abenteurer Carsten Peter. Aber es sind offenbar auch immer die Höhlen, die Sie reizen. Im Jahr 2010 waren Sie in Vietnam und haben dort in der vermutlich größten Höhle der Welt fotografiert. Das ist die Höhle Hang Son Dong. Die liegt in einem Nationalpark. Und helfen Sie mir bitte mal, wie groß ist dieses Höhlensystem insgesamt?
Also das ist die Höhle mit den größten Gängen der Erde. Also es ist jetzt längenmäßig sicher nicht die längste Höhle, sondern einfach die größten Gänge und vielleicht eventuell sogar vom Volumen her die größte Höhle. Das ist noch nicht ganz geklärt. Da müsste man mit besseren Messmethoden nochmal an die Sache rangehen. Am besten man laserscannt die ganze Sache und dann kann man darüber Aussagen
treffen. Ich habe gelesen, die Decken der Höhle sind teilweise bis zu 250 Meter hoch und irgendjemand hat mal ausgerechnet, dort würde ein 40-stöckiges Hochhaus Platz finden. Das ist irgendwie unvorstellbar groß. Wie sieht es da aus in dieser Höhle?
Naja gut, wenn man jetzt die Höhle erforscht, ist es eigentlich prima mal eher unspektakulär, weil man ja mit den Helmlampen gar nicht so weit ausleuchten kann.
Das heißt, es ist auch stockfinster da drin.
Genau, es ist stockfinster. Es ist eigentlich wie eine sternenlose Nacht. Man muss sich durch riesige Boulder-Gewirre irgendwie einen Weg durchbahnen. Man kann sich auch leicht da verlaufen oder die Orientierung verlieren. Und man kann eigentlich diese Größe dieser Höhle im ersten Moment gar nicht mal so richtig erfassen.
Nach dem, was man über diese Höhle finden kann, ist das so eine eigene Welt für sich? Also mit einem Fluss innen drin, da ist ein versunkener Wald, Tropfsteine, die bis zu 80 Meter hoch sind und auch spezielle Tiere. Eins davon haben Sie auch näher kennengelernt, ihnen ist ein Käfer ins Ohr gekrochen und das war wohl eine sehr unangenehme Erfahrung.
Ja, das ist richtig. Also man hat natürlich jetzt ein Problem, mit diesem Licht lockt man unheimlich viele Insekten an.
Also das Licht, das Sie machen, um eben Fotos machen zu können, wenn
nicht
Sie ausleuchten.
Nur das, auch einfach nur die Helmlampe. Man braucht ja Licht, um sich zu orientieren. Mhm. Und die zieht so viele Insekten an, dass die einem in die Augen, in die Nase, in den Mund, überall hineingeraten. Und ja, mir ist es eben passiert, dass mir ein Käfer in meinen Gehörgang hineingeraten ist. Mhm. Und der war nun so groß, dass er nicht umdrehen konnte und hat sich immer tiefer gebohrt. Und natürlich gewaltige Schmerzen aus Trommelfell.
Wie sind Sie denn wieder losgeworden?
Ja, ich habe versucht, mich erst unterzutauchen und habe versucht, dieses Viech zu ertränken. Es hat aber nicht funktioniert. Ich habe dann nach dem Expeditionsleiter gerufen, der so ein kleines Erste-Hilfe-Pack dabei gehabt hat. Und der hat dann so Desinfektionspads ausgedrückt und da so 2-3 Tropfen Alkohol hineingekriegt. Und das war dann das erlösende Moment, wo eben dieser Käfer irgendwie dann dran eingegangen ist. Aber es war grauenvoll.
Carsten Peter, ein Fotograf mit gewissem Forschergeist und der auch immer wieder ungewöhnliche Strategien anwenden muss, dort wo er Aufnahmen machen will. Trotz Käfer im Ohr muss das ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein, so als erster Mensch so eine Höhle zu entdecken und auch noch Fotos zu machen. Sind das die Augenblicke, für die Sie dann leben und wo Sie wissen, ja, ich habe alles richtig gemacht und ein Job als Biologe irgendwo in einem Labor wäre mir viel zu langweilig?
Kommt immer drauf an. Also sagen wir so, natürlich, dieses Leben, was ich lebe, ist ziemlich das, was ich eigentlich immer leben wollte. Ja, und ich denke mal, klar, in der Wissenschaft, da müsste man sich wahrscheinlich sehr eng fokussieren. Ich will aber nicht die Wissenschaft schlecht reden, ganz im Gegenteil. Also ich finde ja auch schön, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und irgendwo in vielen Richtungen so mehr oder weniger über den Tellerrand zu schauen. Das ist ja genau das Schöne an meinem Job, dass ich das auch noch verbinden kann.
Aber ist es trotzdem auch so, dieser Kick, der Erste zu sein, der irgendwas entdeckt und dann quasi Bilder der Öffentlichkeit, der Welt präsentiert?
Ja, ich meine, es hat einen gewissen Reiz, wobei ich eins sagen muss, es hat eine Vorexpedition ja schon stattgefunden. Wir haben also gewisse Teile neu entdeckt von dieser Höhle, also so die echte Neuentdeckung. die war ja schon im Jahr zuvor gemacht worden. Für mich ist es auch nicht so entscheidend, dass ich da unbedingt jetzt der Erste drin bin. Oder also ich lasse gerne anderen den Vortritt ins Neuland. Für mich ist es sowieso immer das erste Mal, wenn ich irgendwie was sehe. Aber das dann eben umzusetzen und wirklich die Leute zu begeistern, das ist eigentlich eher dann mein Metier.
Stichwort die Leute zu begeistern. Nachdem diese Höhle in Vietnam entdeckt wurde und dann auch die Fotos veröffentlicht wurden, da gab es dann sofort Pläne, einen Teil der Höhle freizugeben als Schauhöhle für Edeltouristen. Das ist aber sicher das, was Sie sich als Naturliebhaber nicht wünschen. Oder wecken Sie vielleicht auch gerade durch Ihre tolle Fotogeschichten gewisse Begehrlichkeiten?
Ja, dem setzt man sich natürlich aus, dass sobald solche Fotos im Umlauf sind, man weckt bestimmte Begehrlichkeiten. Es war aber schon vorher geplant, das zu einer Touristenhöhle auszubauen und man hatte schlimmste Vorhaben, also zum Beispiel eine Seilbahn über die offenen Dolinen und so weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was die Bilder auch bewirkt haben, dass man sich die Verantwortlichen in Vietnam bewusst waren, was sie da haben und dass es eben auch schützenswert ist. Und ich denke mal, wenn dieser Prozess einsetzt, dann ist es genau das, was ich erreichen wollte. Es wird immer eine Mischung, ja, so einen Kompromiss geben müssen. Es ist verständlich, dass da auch andere Menschen rein wollen. Jetzt klar, mit so einem Edeltourismus, das mag man kritisieren. Auf der anderen Seite, wenn die Gelder dann dem Schutze zugutekommen und es auch nicht so massiv überstrapaziert wird, die Höhle, dann ist es schon ein ganz gutes Konzept. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit den Gorillas in Ruanda oder so, die ja auch für die Erhaltung der Natur einen sehr wichtigen Beitrag leisten, wo auch nur wenige Menschen die besuchen können für relativ viel Geld. Und also ich habe zum Beispiel in den sozialen Medien so Feedbacks bekommen, wenn man dann hört, dass zum Beispiel Vietnamesen schreiben, I'm proud to be Vietnamese, dann merkt man, was für eine Wertigkeit das hat für die Menschen dort. Und ich denke, so generiert man schon auch ein unbedingtes Schutzpotenzial für solche Objekte.
Und diese Aufgabe wollen Sie als Fotograf dann auch so ein bisschen erfüllen?
Ja, idealerweise schon, natürlich. Ich glaube schon auch, dass es im Fall von Hang Song Dong sicher das Schlimmere vermieden wurde. Also es wurden ja in dem Feld auch andere Schauhöhlen umgewandelt und sehr massiv ausgebeutet. Und das hätte mir schon sehr weh getan, wenn das mit Hang Song Dong passiert wäre.
Sie hören Carsten Peter in HR Info das Interview. Er ist Extremfotograf und Abenteurer. Sie lieben ja Grenzerfahrungen mit der Kamera. Am liebsten gehen Sie dorthin, wo die Natur am ursprünglichsten ist. Sie klettern, Sie fliegen mit dem Gleitschirm oder Sie tauchen, um spektakuläre Fotos zu machen. Man kann sich Ihre Fotos auch anschauen auf Ihrer Homepage. Die Informationen dazu finden Sie bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Und das sind wirklich Fotos, da kriege ich vor Staunen den Mund nicht wieder zu. Also Sie brauchen beim Fotografieren offenbar den Nervenkitzel als Abenteurer. Aber Sie bringen sich doch auch mit Ihren Aktionen oft in Gefahr.
Ja, also ich sehe das andersrum. Ich versuche eigentlich die Gefahren von vornherein so gut wie es geht auszuschließen.
Das wäre ja viel zu langweilig.
Weiß ich nicht. Also ich bin ja auch verantwortlich für solche Expeditionen. Ich muss ja auch sicherstellen, dass den anderen nichts passiert. Also es muss immer an so einer, sagen wir so, relativ sicheren Grenze alles passieren. Gewisse Eventualitäten kann man nie ausschließen, das ist richtig. Aber ich muss schon versuchen, also dass man Schutzmaßnahmen wirklich ergreift, wo es nur geht.
Aber es gab durchaus schon mal eine Situation, die lebensgefährlich für Sie hätte werden können. Denn Sie begleiten und fotografieren ja auch zum Beispiel seit einigen Jahren Tornadojäger in den USA. Und einer dieser Tornadojäger, mit dem Sie sich auch persönlich angefreundet haben, ist im letzten Jahr umgekommen in so einem Wirbelsturm und das hätte sie ganz genauso treffen können.
Ja, das ist ehrlich gesagt noch viel schlimmer. Es ist mein ganzes Tornado-Team umgekommen. Also drei Menschen, mit denen ich jetzt über 12 Jahre zusammen also gejagt habe, wo wir wirklich ja, brenzliche Situationen miteinander durchlebt haben, wo man natürlich auch aneinander wächst und sehr tiefe Beziehung irgendwie zueinander findet. Also da hat es richtig reingehauen. Also wenn ich nicht an meinem Vulkanbuch gearbeitet hätte, wäre ich wahrscheinlich auch mit dabei gewesen. Also ja, hätte eben mich unmittelbar betroffen. Ich hätte auch eigentlich keine Bedenken gehabt, weil sie eben sehr defensiv waren und auch eigentlich sehr vorsichtig. Aber im Prinzip haben sie natürlich gefährliche Unternehmungen gemacht. Sie wollten Messsonden in den Lauf von Tornados bringen. Und da gibt es Restrisiken. Ja, ich hätte aber keinerlei Bedenken gehabt, also mich auf sie, also die ja auch nochmal einen besseren meteorologischen Hintergrund hatten, zu verlassen.
Wie dicht sind Sie denn an den Tornado rangekommen bei Ihrer Arbeit?
Ja, schon sehr, eigentlich sehr nah. Also
was haben Sie da spüren können? Haben Sie da schon irgendwie Luftströme spüren können, die Sie wegreißen?
Ja gut, ich meine, sind hier immer heftige Winde, aber es ist so, dass der relativ nahe war und dann natürlich so trichtermäßig nach oben aufgeht und man hat dann schon oben quasi über unseren Köpfen schon mehr oder weniger Teile wirbeln sehen. Also das war schon alles sehr, sehr nah und vermutlich auch so noch die näheste tolerable Distanz. Und es ist ja dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Man muss dann irgendwie immer fliehen und ja wieder warten, bis der Tornado aufholt, um dann eigentlich relativ genau diese Messsonden abzulegen. Ja.
Diese Leute, die Sie begleitet haben, die haben ja ihr Leben riskiert und letztendlich auch ihr Leben dafür gezahlt, für dieses Hobby. Wie weit würden Sie denn gehen, um ein einzigartiges Foto zu schießen?
Ja, auf jeden Fall möchte ich nicht mit meinem Leben bezahlen dafür. Das ist ganz klar. Da ist kein Foto wert. Es ist auch kein Foto wert, dass ein anderes Leben dafür geopfert wird. Mhm. Auf keinen Fall.
Nein. Wie gehen Sie denn damit um, dass doch nicht wenige Sie für verrückt halten, also aufgrund dessen, was Sie tun?
Ja, ich denke mal, das ist auch eine Frage der Perspektive. Von außen betrachtet sieht es vielleicht immer extremer aus, als es eigentlich, also jetzt für meine Empfindung ist, ja, also mit einer gewissen Erfahrung oder so. Ich habe mir das eben einfach erarbeitet, wie nah ich mich an gewisse Dinge annähern kann. Ja, vielleicht wird es überschätzt. Natürlich, es gibt diese Restrisiken. Ja.
Was für ein Mensch sind Sie? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie in so einer Situation sind? Also scannen Sie die ganze Umgebung immer danach ab, wo sich ein gutes Foto auftut? Und sind Sie dann in dem Augenblick fast so wie ein Süchtiger, der dann einfach so ganz instinktiv handelt?
Ja, so ein bisschen eine Sucht ist es schon. Also es ist schon so eine, auch so eine Jägermentalität, die mich erfasst. Und es macht schon auch Spaß, also diese Herausforderung quasi gerade unter extremen Bedingungen auch ja kreativ so bis zum Anschlag tätig zu sein. Das bewegt mich schon sehr, muss ich zugeben. Also ich möchte ungern unterfordert werden. Also das gefällt mir schon, quasi aus so einer Extremsituation auch ästhetisch noch das Beste rauszuholen.
Liegt es vielleicht auch daran, dass es ja so unheimlich viele gute Fotografen gibt und eine Flut von Fotos, also wir werden ja überall überflutet von so vielen Fotos, dass man als Fotograf eben auch nur überleben kann, wenn man ganz extreme Sachen macht, weil man ja irgendwie auffallen muss.
Könnte man mir vielleicht vorhalten, aber ich mache es ja eigentlich schon immer. Also
das zeichnet
ja
Sie aus.
Zu guten Filmzeiten auch schon gemacht. Ja.
Also, Sie leben ja in einem relativ langweiligen Dorf in Bayern in der Nähe von München. Wie ist
ich finde es überhaupt nicht langweilig.
Das habe ich jetzt einfach mal so unterstellt, dass Ihnen das viel zu langweilig ist. Da würden Sie keine Fotos machen wollen, oder?
Doch, natürlich. Aber vielleicht jetzt nicht. Also es sind halt immer die besonderen Umstände. Und ich denke mal, gerade vor der Haustür, da liegen ja auch oft Schätze graben. Und ich denke, man muss dann nur irgendwie in die Makrofotografie gehen oder bestimmte Stimmungen oder bestimmte, also es gibt immer irgendwas, wie man es wieder toppen kann. Also ich habe viele Ideen.
Was wünscht man dann einem Extremfotografen? Hals- und Beinbruch? Oder was sagt man dazu? Gibt es einen Spruch?
Ja, ich meine, das kann man schon gelten lassen. Also das ist, ja.
In Ihrem Fall ganz besonders. Dann Hals- und Beinbruch, Carsten Peter, der mehrfach preisgekrönte Fotograf und Abenteurer. Er wagt sich mit seiner Kamera überall dorthin, wo die Natur am ursprünglichsten und extremsten ist. Mehr über Carsten Peter gibt es online auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.